Leuten zu antworten, weil dann ist so letzte Nachricht vor einem Monat, hey, mir geht's übrigens nicht gut, können wir bitte darüber reden, dass es mir nicht gut geht.
Now I need you, let's talk about me. So, liebe Leute, herzlich willkommen zur 6. Folge vom Diversiv Table Talk. Gegenüber sitzt Sissy.
Hello.
Und ich bin Edris. Und wir haben uns heute getroffen, um über Mental Health zu reden. Und werden das so ein bisschen in drei Themenblöcke einteilen, die natürlich in einer total random Reihenfolge sind. Kapitalismus, Depression und Therapie.
Ja, wollen wir vielleicht ganz easy oder auch nicht so easy anfangen und sagen, wie es uns geht?
Ich wollte auch gerade sagen, dass wir das zur Mental Health-Folge passen, dass wir uns fragen, wie es uns geht.
Okay, wie geht's dir denn heute?
Ich würde sagen, ich bin ein bisschen müde. Die Nacht war nicht so erholsam und so ein bisschen gestresst von den letzten Tagen. Ich war im Urlaub bis Dienstag und seit ich wieder da bin, ist irgendwie so sehr viel los, was auch klar war von vornherein. Und ich habe aber noch so ein bisschen meine Urlaubsentspanntheit, was ganz gut ist. Ich habe die noch nicht ganz aufgebraucht, wo ich ganz happy bin. Von daher würde ich sagen, mir geht's gut. Ja, wie geht's dir denn?
Mir geht's heute auch ganz gut. Ich merke, dass mein Kopf gerade ein bisschen dizzy ist, aber so voll okay. Und ich glaube, so ein bisschen Zuckergetränk hilft da gleich. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich fahre in den Urlaub oder ich fliege in den Urlaub am Donnerstag. Wir nehmen jetzt an einem Sonntag auf und dieses, wenn man aus dem Urlaub kommt, muss man so voll viel wieder machen. Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt vor dem Urlaub halt so alle Abgaben noch machen. Und deswegen habe ich diesen Vorstress und dann komme ich zurück und habe wieder Stress und das ist so. Aber ich freue mich richtig auf den Urlaub und deswegen geht es mir eigentlich auch gut.
Wir armen Leute,
die in Urlaub fahren. Über den Stress
vorher. Ja, genau. So richtig white.
Passt ja irgendwie aber trotzdem ganz gut auch zum Thema Kapitalismus. Weil warum ist man gestresst? Weil man vor und nach zuarbeitet
vielleicht. Voll.
Also ich habe mir gedacht, wenn ich an Kapitalismus und Psyche denke, zuerst vielleicht erstmal die Gesellschaft, in der wir leben, die sehr kapitalistisch geprägt ist, fördert psychische Erkrankungen und also stellt sie sowohl her, aber sorgt auch dafür, dass sie nicht gerade wieder weggehen oder schwieriger weggehen. Und ich glaube, wir können jetzt irgendwie nicht eine richtig gute kapitalistische Kritik oder so eine komplette Analyse jetzt hier in dem Podcast machen, warum das so ist, aber ich habe zwei Podcast-Empfehlungen, die ich am Ende noch sagen werde.
Dass die Leute nicht gleich wegwechseln.
Aber was ich mir gedacht habe oder was mir so direkt eingefallen ist, ist auch so, was ich von meinen Eltern immer gesehen habe, so dieser eine Urlaub im Jahr, so krass überhaupt, dass wir in den Urlaub fahren können, so, ne? Können ja auch nicht alle, aber dieses nach der Arbeit erhole ich mich, um wieder ready zu sein für die Arbeit. Und wie viel arbeitet man? Und wie viel Stress bedeutet das für den Körper, damit man so Basic-Gehalt oder so Lebensexistenz irgendwie grundsichern kann? Und dann einmal so dieses komplette, wie viel arbeite ich? Und das, also was ich bei meinen Eltern immer gesehen habe, ist so sehr viel. Und dann ist so darum herum keine Zeit. So Arbeit ist so die Kernessenz des Lebens irgendwie. Von so Freundinnen oder Hobbys, als ihren Eltern kaum Hobbys haben und auch nicht viele Friends. Und ich glaube, so ein gutes Support-System zu haben, ist für die Psyche zum Beispiel schon so essentiell irgendwie.
Voll.
Um in diesem System klarzukommen.
Was du ja auch gerade schon meintest, dass es, glaube ich, mega davon abhängig ist, ob man sich jetzt aussuchen kann, was man arbeitet und wie viel man arbeitet. Oder ob man halt so hustlen muss, um überhaupt genug irgendwie Kohle zu haben, damit man irgendwie wohnen und essen kann. So.
Voll.
Und vielleicht noch irgendwie andere Leute, die man gern hat, Freundinnen oder die eigenen Kinder supportet oder die eigene, keine Ahnung, Großeltern oder so. Und es ist die Frage, wie viel Platz dann quasi überhaupt ist, sich damit mit Mental Health zu beschäftigen. Ja, und ich bin privilegiert genug, weil ich in Deutschland halt geboren und aufgewachsen bin, dass ich halt und studiert habe, dass ich mir halt einfach darüber Gedanken machen kann, wie viel möchte ich wo arbeiten. Und ich glaube, diesen Luxus haben viele Leute nicht.
Voll, ja, das fühle ich.
Und ich meine, das eine ist dann halt dieser Lohnarbeitskontext so, ne, also, aber ich finde halt, Arbeit ist halt mehr als Lohnarbeit so, ne, also wenn du irgendwie Care-Arbeit leistest oder du, keine Ahnung, bist, engagierst dich in irgendwelchen Gruppen oder sowas, dann ist es auch Arbeit, die vielleicht nicht entlohnt wird, aber ja trotzdem auch Energie zieht irgendwie. Ne? Auch so im politischen Kontext finde ich es voll wichtig zu sehen, dass man die eigene politische Arbeit zum Beispiel nicht so kapitalistisch selber sieht. So dass man halt so die ganze Zeit produzieren will und halt irgendwie was leisten will und von Projekt zu Projekt stolpert. Und ja, ich meine damit auch zum Teil mich selber, also ne, ich merke das von mir auch selber auch. Und ja, also wie schafft man das, dass man da das also weniger kapitalistisch sieht, weil man macht ja eigentlich auch eine antikapitalistische Arbeit so.
Hast du Lösungen, wie du, das ist ja so das eine, sich das voll bewusst zu machen, also ich kann da auf jeden Fall auch relaten, ich habe immer das Gefühl, ich muss möglichst viel machen und wenn quasi weniger da ist, bin ich so mittlerweile, glaube ich, an dem Punkt, dass ich das mal akzeptieren kann, dass es gerade weniger ist, aber dass ich mich auch ein bisschen wertloser fühle, glaube ich. Also dass es ein, auf jeden Fall jetzt keine Charakterstärke dann von mir ist.
Aber wo du gerade wegen Lösung, also keine Ahnung, Lösungsvorschläge, aber ich dachte gerade so bei, keine Ahnung, BIPOCs oder ich meine gut, auch anderen Gruppen von der Gesellschaft diskriminierten Personen irgendwie, auch so Empowerment-Arbeit, vielleicht mehr Emo-Runden irgendwie einbauen, als jetzt zu sagen, hey, lass mal irgendwie die nächsten 7 Podiumsdiskussionen planen. Ich glaube, ich fände es cool, wenn das sozusagen mehr auch priorisiert wird, dass man quasi auch innerhalb der Gruppen halt ein bisschen Care-Arbeit machen muss.
Vor allem ist es ja auch dann nicht nur Self-Care, sondern eben so Collective Care und für die Selbsterhaltung super essentiell und ich glaube auch dieses, dass man irgendwie mit sich selbst, also ich finde, es gibt so einen Unterschied zwischen diesem krassen Funktionieren müssen und manchmal muss das einfach sein, also es gibt einfach Situationen, nee, da ist es jetzt einfach alles scheißegal und muss jetzt funktionieren und es ist nicht okay, aber es ist dann halt so und danach kommt irgendwann, inshallah, irgendwie so eine Zeit, wo das weniger funktionieren müssen ist. Macht das gerade Sinn, was ich meine? Und ich finde aber auch, oder worauf ich hinaus möchte, ist so dieses, sich dauerhaft zu denken, dass man funktionieren muss. Ich weiß nicht, ob das so ein Satz ist, den du dir auch richtig viel sagst, aber ich sag mir das zum Beispiel richtig oft.
Also dieses Funktionieren, damit kann ich auf jeden Fall relaten.
Aber auch so auf die politische Arbeit bezogen, ich glaube, es ist wichtig, gerade was du meintest, dass man in der Gruppe auch so Situationen und Gespräche und auch Raum dafür schafft, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, außerhalb von der Arbeit, die man macht, eben um dann ja auch wieder zu funktionieren, aber dass dieser so Selbsterhaltungsprozess irgendwie auch größer wird.
Aber ja, dieses Funktionieren ist halt auch so ein super wichtiger Teil, so, ne? Also von so einer kapitalistischen Gesellschaft. Okay, was gibt's für gesellschaftliche Blueprints? Du bist in irgendeiner Hetero-Beziehung, hast 2 Kinder und alle beide arbeiten Vollzeit so. Mhm. Und es gibt halt nur die Themen Arbeit, Haus und Kinder. Und that's about it. Und dann, gut, wenn ich 40 Stunden Lohnarbeit machen müsste, so, weißt du, so dann, oder gezwungen wäre, das zu machen, dann würde das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Raum einnehmen, sozusagen. Ne? Und die Kritik, die ich jetzt, oder worüber ich dann meistens rede, ist dann eher so von den Leuten, die sich aussuchen können, was sie arbeiten. So, ne? Und ja, genau, Thema Kinder übrigens finde ich auch mega spannend. Ich habe selber eine Tochter, die ist fast 3 und dann geht es ja quasi auch um ein Funktionieren in einer gewissen Weise. Ne? Also ich meine, klar, es gibt halt, also ne, die Frage ist so ein bisschen, was ist eigentlich Erziehung? Also oder was möchte man damit vermitteln? Möchte man das Kind quasi schon in jungen Jahren darauf vorbereiten, dass es halt normal ist, dass du 3 verschiedene Kurse in der Woche hast und den Alltag so durchtaktet, damit sie sich daran gewöhnt, dass sie halt so einen Workload hat, dass sie später mal eine gute kapitalistische Person ist. Und das ist das eine. Und das andere zum Beispiel auch so, man als Elternteil halt auch funktionieren muss.
Ja.
Also es gibt Sachen, die, da kommt man jetzt nicht drum rum. So, man muss nicht irgendwie jeden Tag einen Ausflug machen, aber du musst halt ein Essen auf den Tisch stellen. Ja. So. Du musst halt die fucking Sachen waschen. So, ne? Und es ist nicht so, dass alles einzelne übelst Stress ist sozusagen, ne? Aber manchmal kommen dann halt Sachen dazu, okay, sind die Sachen zu klein. Ne? Man muss halt in einer gewissen Weise funktionieren. Und dann mache ich mir manchmal halt auch Vorwürfe, wenn es halt nicht geht. Also wenn es mir zum Beispiel, wenn ich depressiv bin, was mache ich dann eigentlich? Dann muss ich halt darauf hoffen, dass ich Leute habe, die auch gerade Kapazitäten haben so, und Energy haben, um mich zu supporten. So. Weil ich es alleine halt nicht packe. So, ne? Und ich glaube, gesellschaftlich wird das dann eher abgewertet, wenn man denkt, naja, es ist dein Kind, kümmere dich um dein scheiß Kind.
Ich wollte auch gerade fragen, ob das dann auch so mehr so ein Schamempfinden ist, wenn es dann in solchen depressiven Episoden eben so ist, dass du die Aufgaben nicht mehr alleine bewältigt bekommst. Oder ob du das so akzeptieren kannst und dass dann zum Beispiel deine Freundinnen dann irgendwie für dich da sind.
Ich glaube, es kommt voll drauf an. Also jetzt ist, bei meiner Tochter ist es so, dass sie jetzt halt ein bisschen selbstständiger ist. Mhm. Was auch dazu führt, dass ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie Depri bin und halt jetzt nicht früh um 8 schon aufstehen will am Sonntag, dass ich ihr dann sagen kann, hey, ich mach dir was zu essen und dann vielleicht spielst du einfach kurz alleine und so. Und dann geht das halt auch, ne? Und von einem Jahr ging es halt nicht.
Und redest du mit ihr darüber? Oder ich check Kinder noch nicht so, ab welchem Alter man was versteht und so. Aber genau, also ist das so Thema mentale Gesundheit?
Ich sag ihr dann schon, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Aber dann ist so, naja, sie will halt spielen. Mhm. Und wenn ich Glück habe, ist halt eine Person da oder eine Person hat Zeit, die sich dann um sie kümmern kann. Ja. Ansonsten ist sie dann halt noch, also ich würde schon sagen, dass sie empathisch ist, aber noch nicht zu dem Level, dass sie dann sagt, okay, ey, nimm dir deine Zeit, so weißt du, was ich meine. Sie ist halt, sie wird halt 3, so weißt du. Ja. Also, there's no way to go, so, ja.
Ja, ich glaube, was ich nochmal voll wichtig finde, zu sagen, ist so anzuerkennen, wie doll sich Arbeit, der Stress mit Arbeit, so einmal körperlicher, also einfach körperlich schwere Arbeit, aber auch so dauerhaft über den Beruf nachzudenken, dauerhaft über seine Leistungen nachzudenken, wie krass sich das halt wirklich auf die mentale Gesundheit schlagen kann. Ja, genau. Ich glaube, dass Kapitalismus auch dafür sorgt, dass man vielleicht gar nicht weiß, was einem außerhalb von Arbeit und der Existenz in der Arbeit so einfach nur für sich Freude bereitet, was einem so gut tun würde. Und dann kriegen wir als Antwort darauf Konsum. Und ich merke das auch bei mir selbst, wenn es mir schlecht geht, ich richtig Bock online zu shoppen, weil ich immer denke, so kurzfristige Lösungen, neues Teil würde mir bestimmt mega viel Freude bringen. Gibt einen kleinen neuen Twist und dann geht es mir viel, viel besser. So obviously ist das halt gar nicht so und ich sollte vielleicht eher an die frische Luft gehen mehr. Ich sollte mich darum kümmern, dass ich einen Therapieplatz bekomme und so. Nicht immer, aber also ich glaube nicht, dass es so. Ne, das ist ja ein viel aufgefächerteres Thema. Also nur weil man es einen Tag nicht gut geht, muss man nicht direkt eine Therapie machen. Aber so das Konsum, so die Lösung ist, die wir vom Kapitalismus auch gegeben bekommen haben. Ich glaube, das haben voll viele Leute auch so verinnerlicht.
Voll.
Auch so Konsum von Medien oder so. So oft habe ich Probleme damit, mich mit den Situationen, die mich beschäftigen, wirklich zu beschäftigen und mache dann halt so Binge-Watching von so einer Serie irgendwie abends, anstatt mir irgendwie mal aufzuschreiben, was geht mir denn gerade wirklich durch den Kopf. Was sind denn Probleme, die ich irgendwie lösen könnte?
That's basically my life, ja. Also, so schön Verdrängung einfach, ne?
Mega.
Ich finde auch gar nicht, dass es schlecht ist, also dass ich prinzipiell sagen würde, es ist schlecht zu verdrängen.
Nee. Ja.
Sondern vielleicht eher die Art und Weise, wie man es macht. Mhm. Ich kenne auch viele Leute, die dann so über Konsum das regeln oder zum Beispiel so Studium geschafft, so ey, ich hole mir jetzt eine fucking Drohne oder so. Oh mein Gott. Also ich meine, ich denke darüber nach, ob ich mir vielleicht ein Oberteil kaufe.
Und eine Drohne?
Ja, ja, tatsächlich. Okay. Ich finde, da gibt es auch Levels so. Also ich würde jetzt nicht eine Person judgen, die dann halt mal ab und zu shoppt, wenn sie jetzt mich
voll eh, geht, so, ne? Also, no judgment so. Also ich würde mich auch selbst dafür nicht judgen, dafür, dass ich irgendwie eine Serie schaue. Ich glaube auch manchmal ist so dieses Verdrängen von Problemen auch eine Form von Selbsterhaltung, weil du kannst dich auch nicht die ganze Zeit um deine Probleme kümmern.
Voll.
Und was ich gerade auch dachte, ich finde es auch gar nicht schlimm, sich ab und an zu belohnen, aber wenn Belohnung immer direkt im Kontext dazu steht, dass man irgendwas geleistet haben muss, ich glaube, das ist dann auch wieder nicht so gut langfristig, wenn es nur damit einhergehen kann. So, ich will mich auch just for existing, ich stehe auf, will dann auch nicht mal belohnen, weil ich bin aufgestanden. Das ist gut.
Voll, ich finde genau, also quasi auch so ein bisschen, wofür belohnt man sich eigentlich? Mhm. Also nicht nur so, oh, ich habe jetzt das Projekt abgeschlossen oder oh, ich habe jetzt eine Hausarbeit abgegeben oder ich habe jetzt 2 Wochen lang fulltime gearbeitet, weil ich musste, sondern so, hey, ich habe es einfach mal geschafft, dass meine depressive Phase vorbei ist.
Ja. Und was ich auch noch zu Kapitalismus und Psyche überlegt hatte oder was mir wieder eingefallen ist, ist, hast du das mitbekommen? Frühjahr des Jahres gab es so sehr viel Aufruhr um das Thema Rastertherapie. Falls Leute das irgendwie nicht mitbekommen haben, ist es basically, dass das Gesundheitssystem und so die Art, wie man Therapie bekommt, sich verändern soll. Das ist ja eh schon jetzt nicht unbedingt das Leichteste, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, wenn man über die Kranken, so über die gesetzliche Krankenkasse gehen möchte. Vor allem ist es jetzt in dieser Rastertherapie, die neu eingeführt werden sollte, es wurde am 2. Juni, gab es eine Pressemitteilung, dass es nicht passiert. In dieser Rastertherapie sollte die Länge der Therapie je nach Diagnose quasi schon so festgelegt sein und eine bestimmte, also sagen wir, ich habe eine Depression mittlerer Schwere, das bedeutet, ich kriege 50 Sitzungen. Und es wird nicht mehr individuell auf die Person geschaut und ein individueller Therapieplan gefunden, vielleicht auch auf mehrere Diagnosen oder so geachtet, sondern es geht wirklich darum, dass die Person, die die Therapie macht, schneller effektiv wieder ist, um arbeiten zu können. Und ich finde, das ist so, diese Rastertherapie ist so Quintessenz vom Kapitalismus.
Ja, das System war ja vorher auch nicht geil. Bei dem ersten Mal, wo ich Therapie gemacht habe, in Frankfurt war das, glaube ich, hat meine Therapeutin gesagt, so, ja, ich schreibe das mal ein bisschen extremer jetzt auf, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du angenommen wirst in der Krankenkasse. Ne, allein das schon. Oder man hat halt irgendwelche Issues, die halt jetzt vielleicht nach 30 Sitzungen nicht vorbei sind. So, ne? Und Depression sagt er dann nicht hier, ja, okay, ich bin weg, nachdem man 30 Mal sich irgendwo reingesetzt hat. Und es wird ja immer schwerer, dann erneut einen Therapieplatz zu bekommen.
Ja.
Und dann hast du halt Städte, wo du halt Ewigkeiten warten musst auf irgendwelche Plätze.
Leipzig
ist halt sick. Also ich denke mir so auch so, warum dauert es in Leipzig länger als in fucking Hamburg? Wie kann das eigentlich sein?
Die Stadt hat super wenig Kassensitze belegt und deswegen gibt es hier super viele private TherapeutInnen.
Genau, jetzt haben wir also ein bisschen über die Connections zwischen Kapitalismus und Mental Health geredet und kam ja auch ein paar Mal schon Depressionen auch vor und können wir jetzt ja direkt übergehen. Ich glaube, ich hatte 3-mal im Jahr so eine depressive Phase für, je nachdem wie schnell ich es checke, vielleicht so für 3, 4, 5, 6 Wochen. Und die letzte ist noch nicht so lange her, also vielleicht 2, 3 Monate oder so. Und da habe ich halt so voll gemerkt, dass wie sehr ich in dieser Zeit es mir einfacher fällt, über meine Gefühle zu reden.
In der Zeit fällt es dir leichter?
Leichter, okay. Genau. Und ich das in der Zeit auch viel besser erklären kann, wie es mir geht und wie es mir womit geht. Und dass ich quasi mir dachte so, hey, schreib das auf. So, aber gut. Fiel mir jetzt nicht so einfach in meiner depressiven Phase, wo ich mega unmotiviert bin, irgendwas zu machen, irgendwas zu tun, irgendwas mir vorzunehmen. Also nicht so die Zeit für To-Do-Listen. Und ich auch noch so ein bisschen im Denkprozess bin, woran es so liegt. Und ich dachte mir so, kann halt auch voll so eine männliche Sozialisierung sein, dass man eigentlich Gefühle konstant verdrängt und das auch gar nicht sozusagen, gar nicht gewünscht ist, darüber nachzudenken, sondern man ist eigentlich so im konstanten Verdrängungsmodus.
Voll die spannende Beobachtung, die du gemacht hast. Ich habe mich gerade gefragt, ob du in dieser depressiven Episode, wo du merkst, dass du leichter über deine Gefühle reden kannst, dass das so speziell jetzt hier in so einer Bubble, die irgendwie auch so Stigmata um Depressionen auch schon besser verstanden hat und auch abgebaut hat, oder ob du auch sagen würdest, dass das vielleicht auch mit Leuten außerhalb, weiß jetzt nicht, wie viel du mit Leuten außerhalb dieser Bubble irgendwie darüber sprichst, aber ob das so generell ist oder eher, weil Leute schon verstehen, hier, was sind Depressionen und es ist wirklich eine Krankheit und nicht nur irgendwie, einem geht's 2 Tage nicht gut, sondern dass hier schon so ein Verständnis herrscht und deswegen fällt es dann vielleicht auch leichter darüber zu reden, weil Leute sich ein bisschen was darüber vorstellen können, darunter vorstellen können.
Ich würde sagen, prinzipiell habe ich außerhalb meiner Bubble jetzt nicht so viel Kontakt generell. Aber es ist auch so eine bewusste Wahl irgendwie, was mich abfuckt. Ich würde schon sagen, dass es eine voll gute Basis ist, wenn ich weiß, dass Leute halt generell offener sind, was Themen angeht und man jetzt nicht so Sachen tabuisiert. Aber ich finde, ne, das ging ja auch gerade so um, keine Ahnung, Aktivismus und Mental Health, dass ich würde sagen, Leute, wenn man mit denen redet, dann würde man denken, sie könnte es nachvollziehen. Mhm. Aber dass dann manchmal das Verhalten der Leute, und ich meine auch mich selber, dann halt nicht zeigt, dass sie es wirklich internalisiert haben. So.
Ja.
Und nur weil man Leute kennt, die irgendwie offen sind, tolerant sind, wie auch immer, dass man lange nicht heißt, dass das Verhalten dann auch wirklich so ist.
Stimmt. Kannst du gut kommunizieren, wenn du in einer depressiven Episode bist, was du brauchst, was nicht geht?
Ich kann gut kommunizieren, wenn ich gefragt werde.
Ah.
Und es ist halt auch genau das Problem bei mir, dass so soziale Interaktion mir mega schwer fällt. Also allein das transparent zu machen, dass es mir nicht gut geht, das dauert. Dazu muss ich erstmal selber schnallen, dass ich in einer depressiven Phase bin. Ja, und das fällt mir manchmal schwer am Anfang von der depressiven Phase. Okay, geht es mir gerade schlecht einfach, weil irgendwie Scheiße passiert ist? Oder ist es eine depressive Phase? Wenn es mir schlechter geht, dann ist quasi alles so ein bisschen schlimmer, was passiert. So, ne? Also am Anfang weiß ich nicht genau, was ist es eigentlich genau. Und dann fällt es mir auch schwer, dagegen irgendwas zu machen. Und wenn ich dann merke, okay, ich bin in einer, dann dauert es auch da eine Weile, bis ich den Leuten Bescheid sage. Und dann kommuniziere ich weniger irgendwie über Social Media oder wie auch immer. Oder auch generell und warte so ein bisschen, dass die Leute mich fragen, wie es mir geht. Und da drehe ich mich halt so ein bisschen im Kreis. Weil ich weiß, es hilft mir, wenn ich mit Leuten drüber rede. Und ich rede auch mit Leuten, wenn ich sie sehen würde. Aber diese erste Kontaktaufnahme, auch mit Leuten, mit denen ich voll gern drüber reden will, fällt mir halt mega schwer.
Ja, voll verständlich. Aber also, ich glaube, was ich da manchmal hilfreich finde, ist so in Phasen, wo es einem dann besser geht, mit so nahen Freundinnen nochmal das Gespräch zu suchen und sagen, auch so, was hat bei einem selbst nicht funktioniert. Also genau das zu beschreiben, so, hey, ich habe gemerkt, dass ich mich nicht gemeldet habe, obwohl ich das voll gebraucht hätte. Und dann irgendwie, keine Ahnung, sich so kleine Lösungspläne zu machen für, wenn es wieder schlechter wird. Ich habe mit einer Freundin mal so abgemacht, dass wenn es uns schlecht geht und das aber so anstrengend ist, so das schon so zu schreiben und irgendwie darüber richtig im Austausch zu sein und dann vielleicht auch auf andere Nachrichten zu reagieren, auf die man ein paar Wochen nicht reagiert hat, weil ich finde so Nachrichtenüberfluss dann auch richtig anstrengend und dann reagiere ich auch auf nichts mehr. Mhm. Und dann ist aber Scham, Leuten zu antworten, weil dann ist so letzte Nachricht vor einem Monat, hey, mir geht's übrigens nicht gut, können wir bitte darüber reden, dass es mir nicht gut geht?
Now I need you,
ja.
Let's talk about me.
Das resultiert ja schon aus, mir ging es irgendwie immer schlechter, ich melde mich immer weniger. Das finde ich auch immer ein gutes Anzeichen.
Aber gelingt dir das, darüber zu reden? Also jetzt auch so, oder hast du da auch so Struggles, Leuten Bescheid zu sagen?
Also was ich einmal sagen wollte mit dieser Freundin, wir haben uns dann so verabredet, wir schicken uns eine bestimmte Emoji-Kombination. Simpel, easy und wir beide wissen, okay, das hat gerade was damit zu tun und dann reden wir darüber. Das finde ich ganz cute. Und es gibt so ein paar Personen, mit denen bin ich irgendwie so in einem regelmäßigen Austausch, dass es schon gar nicht irgendwie dazu kommt, dass ich mich nicht melden würde, weil die wahrscheinlich denken würden, dass mir irgendwas zugestoßen wäre. Also so, ich habe so 2-3 Personen, wo ich mich wirklich alle spätestens 2 Tage so melde.
Mhm.
Und da updatet man sich irgendwie schneller und da kommuniziere ich dann auch so, hey, ich merke gerade irgendwie, ich schlafe richtig schlecht und es wird irgendwie schlechter. Und dass ich dort auf jeden Fall schon das Gefühl habe, ich kann das schnell kommunizieren. Ich hatte jetzt, glaube ich, schon länger keine richtige depressive Episode mehr, so wie ich sie früher erlebt habe. Meine erste depressive Episode hatte ich, glaube ich, 2017 im Frühjahr, auch richtig passend zu Kapitalismus. Das war das erste Mal nach der Schule, dass ich so Vollzeit 40 Stunden Praktikum hatte im Winter. Ich bin um 7.30 Uhr so raus, musste nach Merseburg fahren, dann dort 8,5 Stunden so gearbeitet und dann wieder eine Stunde zurückgetingelt, dann war es dunkel, ich war neu in der Stadt, ich kannte hier niemanden, mein damaliger Freund hat nicht in Leipzig gewohnt, das heißt so supportive Umfeld war nicht da, die ganze Zeit gearbeitet, kein Tageslicht, richtig gute Bedingungen für alles ein bisschen überfordernd und so erste depressive Episode bekommen. Das musste ich dann auch abbrechen, weil ich halt nicht mehr zur Arbeit konnte. Danach ging es mir auch besser und seitdem habe ich das in unregelmäßigen Abständen. Meist gibt es irgendwie aber schon oft auch so Auslöser. Und was bei mir immer krass mit depressiven Episoden einhergeht, ist so, oder woran ich das auch sehr merke, oder vielleicht sich auch gegenseitig bedingt, ich habe so seitdem ich 12 bin eigentlich jeden Tag zu irgendeinem Zeitpunkt Bauchschmerzen. Und in depressiven Episoden ist das so schlimm, dass ich halt auch auf jeden Fall noch mehr dazu geneigt bin, drin zu bleiben. Mhm. Und drin bleiben ist auch nicht wirklich förderlich für meine depressive Episode. Und dann bedingt sich das irgendwie alles so ein bisschen. Und dann sage ich seltener Leuten Bescheid. Also wenn es mir auch körperlich dann richtig schlecht geht, habe ich eher Hemmungen, Leuten Bescheid zu sagen und also auch so Hilfe einzufordern.
Würdest du dann in den Phasen auch Leute ungern zu dir nach Hause einladen? Oder ist es auch so ein Ding von wegen, auf gar keinen Fall draußen, weil ich muss irgendwie zu Hause, wo ich mich wohlfühle, sein? So.
Voll, das bedingt sich so. Ich mag dann Leute nicht hier haben, weil auch so ein Gedanke von, ich muss ja funktionieren. Das heißt, wenn ich dann Leute und die Zeit von Menschen in Anspruch nehme, dass sie zu mir kommen, möchte ich sie, obwohl es mir schlecht geht, unterhalten, pleasing sein. Ich möchte entertainen, ich möchte, dass sie trotzdem ein gutes Bild von mir bekommen und kann die Person ja dann auch nicht nur eine halbe Stunde auf einen Tee treffen, sondern will der Person und dessen Zeit ja dann auch gerecht werden und will mir dann schon so 2 Stunden nehmen. Und als ob ich so in einer depressiven Episode meistens so einen Kopf habe für irgendwie so 2 Stunden mit irgendeiner Person chillen. Das bedingt sich dann irgendwie alles. Und ich glaube, es ist so wichtig, darüber dann im Gespräch zu sein und zu sagen, hey Sissy, ich weiß, dir geht's gerade nicht so gut. Was hältst du davon? Ich komme wirklich eine halbe Stunde auf den Tee vorbei. Wenn du nach der halben Stunde möchtest, dass ich bleibe, bleibe ich. Und sonst gehe ich halt wieder. Und das finde ich so hilfreich, auch mit diesem Druck dann zu nehmen.
Ich glaube, das hast du mir auch schon mal erzählt irgendwann. Ja. Ich bin so, hey, voll smart eigentlich so. Weil dieses Spannungsfeld zwischen sozialer Interaktion und so alleine sein, kann ich auch voll gut, fühle ich halt voll so. Also weil, ja, ich kenne das auch mega, dass ich dann mit Leuten reden will, aber am liebsten irgendwie auch einfach alleine im Zimmer sein will. Und das sich aber wieder alle 5 Minuten ändert.
Ja, voll.
Meine To-Dos für die nächste depressive Phase.
Ich glaube, das kann wirklich richtig gut tun, sich jetzt in einer besseren Phase mal aufzuschreiben. So, was will ich mir auch sagen? Also was sind vielleicht wiederkehrende Gedanken, die ich in depressiven Episoden habe? Und was sind irgendwie Sachen, die ich jetzt in einem gesünderen Selbst irgendwie mir vielleicht sagen möchte? Vielleicht schreibt man sich, I don't know, vielleicht ist das super cringe, aber sich so selbst, keine Ahnung, wirklich so ein paar Zeilen irgendwie aufzuschreiben, um diese Gedanken wieder auszuhebeln, die ja in der depressiven Episode auch super real wirken. Also es ist ja auch schwer, dann irgendwie zu differenzieren. Okay, das denkt gerade so diese schwere Wolke irgendwie oder so fühlt sich das, finde ich, oft an. Und nicht unbedingt mein eigener Kopf.
Ja, wir könnten doch einfach uns diesen Podcast wahrscheinlich anhören. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Gedanken dazu schon mal irgendwo aufgenommen habe, was Mental Health angeht. Wahrscheinlich auch so für uns selber so ein Therapiearchiv, was wir uns gerade aufbauen. Genau, wo ich ja vorhin noch so meinte, was den Zugang zu den eigenen Gefühlen und wo Männlichkeit. Das ist mir, wenn ich depressiv bin und dann, oder wenn ich in einer depressiven Phase bin, ich glaube, ich weiß gar nicht bei mir selber, ob ich jetzt sagen könnte, ich bin wirklich nur in Phasen depressiv oder ich bin eigentlich die ganze Zeit depressiv. Also wahrscheinlich bin ich die ganze Zeit depressiv, aber manchmal habe ich halt krassere Phasen. Aber dieses Männlichkeitsding so ein bisschen, ne, wenn ich dann merke, mir fällt alles übelst schwer, mir fällt es halt schwer, ich will es einfach nicht duschen. Ich weiß, dass ich duschen sollte, aber ich will jetzt nicht duschen. Und ich brauche dann halt mehr Support von Leuten und ich denke mir dann so, okay, bin ich gerade depressiv oder bin ich einfach nur ein fauler Dude?
Oh, Depression und Faulheit auch, dass man sich eingeredet hat, dass man faul ist und
Bin ich einer von den faulen Dads, die einfach immer, wenn es irgendwas zu tun gibt, allen Leuten Bescheid sagt, dass sie halt die Arbeit für die machen? Oder geht es mir gerade wirklich so scheiße, dass ich das gerade brauche? Und das ist auch immer so ein Ding, wo ich mir natürlich, wenn es mir schlechter geht, diese Gedanken stärker werden und ich mir auch mehr Vorwürfe mache, so, hey, vielleicht bin ich einfach so ein Dude, der ich nicht sein will, so, weißt du?
Und kannst du gerade aber das trennen und so sagen, hey, nee, du, so, ich bin nicht faul. Auch dass Faulheit sowas Schlechtes irgendwie, sowas bezeichnen wir als faul.
Ja, ich finde also faul in dem Sinne schon so im Kontext mit so Männlichkeit und Erziehung.
Okay, ja doch, ich check.
Ne? Also so, genau, dass natürlich Flinter die ganze Kehrarbeit machen.
Okay,
und ich halt in meinem Freundinnenkreis so eigentlich vor allem Flinter. Und wenn ich dann Leute frage, ob sie halt mich supporten, sind es halt meistens Flinter. Und das ist halt so ein Ding für mich, wo ich dann halt so überlege, boah, ja, es gibt einen Dude nicht gut und es muss ein Flinter wieder die Kehrarbeit machen. Herzlichen Glückwunsch, so, weißt du?
Ja, das kann ich nachvollziehen.
manchmal diese Gedanken so auszucanceln, vor allem wenn es mir nicht gut geht. Da sind halt alle negativen Gedanken kommen dann halt wieder und sind halt umso stärker und mir fällt es halt schwer, also mich selber zu beruhigen. Manchmal vor allem, wenn ich dann zum Beispiel sehe, was ihre Mama macht und wie viele Gedanken sie sich zum Beispiel macht und halt vielleicht eher so einem gesellschaftlichen Bild von dem Elternteil entspricht. Mhm. Das ist dann für mich immer wieder so ein Trigger irgendwie, um mich schlecht zu fühlen.
Dass quasi die Mama von deiner Tochter mehr Dinge im Kopf hat und so in der Care bewusster ist, welche ganzen Dinge mitgedacht werden und das bei dir runterfällt?
Genau, also so wirklich so mitdenken tatsächlich. Also ich meine, die Care-Arbeit ist ja natürlich auch machen, aber natürlich auch den Blick dafür haben. Ja. Und das hat ja wieder auch mit so einer kapitalistischen Gesellschaft eigentlich zu tun oder so einem Kleinfamilien-Blueprint eigentlich, den es halt gibt, ne? Wenn es dann heißt, so, okay, ich weiß nicht, wann ich Fahrradfahren gelernt habe, war ich glaube mit 6. Und Freundinnen von mir, die ich aber noch von früher kenne, bei denen so, die haben halt irgendwie, das Kind war 4 oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass man dann quasi immer weiter vorrutscht und halt auch so eine Competition irgendwie ist, was ja auch voll gut zu so einer Ellbogengesellschaft passt so. Und halt quasi man gesagt bekommt oder liest, wenn es um Erziehung geht, dass alles immer schneller gehen muss. Mhm. Dass man jetzt schon immer ein Jahr vorher über ein Thema nachdenken sollte, sozusagen. Ne? Ja. Und dann ist halt sozusagen die Mama immer schneller und ich bin dann halt langsamer, aber weil ich vielleicht jetzt auch so ein bisschen entspannter sehe oder halt nicht sozusagen diesem Bild entsprechen will, weil ich es auch nicht richtig finde, so von wegen, hier, du musst jetzt irgendwie 4 Jahre eher Fahrrad fahren lernen, als ich das früher gemacht habe. Ne? Und dann wieder die Unterscheidung für mich selber treffen zu können, so ist das gerade quasi ein gesellschaftlicher Zustand, den ich bekämpfe, indem ich die Erziehung anders mache, oder bin ich gerade einfach, ich meine, ich will ja nicht sagen, dass ich nie faul bin, so, ne? Oder denke ich mir gerade so, ey, ich will gerade eigentlich mehr chillen, als zu recherchieren, welches Laufrad ich hier kaufen soll, weißt du, also, ne, und das ist quasi wirklich, das ist auch wirklich so ein heißes Thema bei mir eigentlich, also das beschäftigt mich schon häufig.
Das ist richtig spannend, ich habe darüber noch nie nachgedacht, weil ich keine Kinder habe, aber ich kann mir voll vorstellen, dass das irgendwie, das alles so zu unterteilen, diese ganzen Dinge, die du gerade benannt hast, plus eben dazu eine Depression zu haben, was ist was, und weiß auch nicht, ob man das immer so konkret benennen muss, aber vielleicht fürs eigene Wohlbefinden irgendwie sich da auch öfter mal sagen, nee, ich bin, glaube ich, auch einfach nicht so oft faul. So klar, Kinder machen mehr Care-Arbeit und werden auch so sozialisiert, diese ganzen Dinge schneller im Kopf zu haben und alle mitzudenken und zu organisieren. Und trotzdem dieses Ganze, was du gerade beschrieben hast, als kapitalistische Erziehung von Kindern auch mit im Kopf zu haben. Ich finde das, also, ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, einfach weil ich mich da so schwer reinversetzen kann, diese ganzen Dinge alle mit auf dem Schirm zu haben.
Oder ich habe manchmal das Gefühl, dass ich halt eine Person habe, die für mich dann sozusagen so eine konservative Erziehung symbolisiert. Und das ist eine actual person.
Ja.
Genau, bevor wir jetzt vielleicht zum nächsten Thema, zum letzten Thema Therapie übergehen, ist auf jeden Fall auch noch ein Thema, was mich vor ein paar Monaten beschäftigt hat. Und da hatte ich von der afghanischen Diaspora in Europa, die quasi bei YouTube so Talks haben. Und da ging es um transgenerationelle Traumata. Und das fand ich mega spannend. Da ging es quasi, das Beispiel Afghanistan, wenn Familien oder Leute über Jahrzehnte mit Traumata zugeballert werden eigentlich, dass es auch Auswirkungen hat auf die folgende Generation. Und da gibt es wohl irgendwie Studien, ich kann jetzt nicht genau rezitieren, aber Studien, die dann quasi auch solche Traumata, oder man hat gesehen, dass zum Beispiel auch in der DNA sozusagen in gewissen Bereichen, ich meine, die ist ja riesig groß, aber in gewissen Bereichen Veränderungen auftreten durch Traumata und das dadurch so weitergegeben wird.
Ja.
Und ich dachte neulich irgendwie auch so, dass es vielleicht gar nicht nur DNA ist, sondern quasi vielleicht auch so Sichtweisen auf gewisse Dinge oder Precautions oder sowas, ne? Oder keine Ahnung, zum Beispiel auch, wenn du in den USA oder wahrscheinlich auch überall sonst auf der Welt, du hast eine schwarze Familie und die Eltern erzählen ihren Kindern, wie sie sich verhalten sollen, wenn die Polizei sie irgendwas fragt.
Ja.
So, ne? Also das quasi, dass so ein riesiger Komplex irgendwie ist und es halt irgendwie mega interessant finde, Und deswegen ist für mich auch voll gut in dieses Thema Depression eigentlich reinpasst, dass quasi Depressionen, ich will nicht sagen vererbt werden können, aber zumindest, dass auf jeden Fall Auswirkungen hat, wie es den Eltern geht auf die Kinder und eigentlich auch schon bevor die Kinder geboren sind.
Voll, und das ist aber auch schon so, dass es in der Epigenetik, glaube ich, so ist, dass es nicht unbedingt direkt vererbt wird im Sinne von, du hast das jetzt definitiv. Wenn mein Papa Depression hat, muss es nicht bedeuten, dass ich auch definitiv Depressionen habe. Mhm. Aber eine höhere Veranlagung dazu.
Mhm.
Und auch das komplette Rest, was du gesagt hast, einmal genau in der DNA, dann in dem Verhalten. Und worum es ja dann auch geht, ist quasi, wie bricht man dieses transgenerationelle Trauma. Und dann wieder halt strukturelle Diskriminierung. Viele Personen, die davon betroffen sind, haben gar nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und diese Trauma-Zirkel quasi, diesen, und das wird ja auch oft als Teufelskreis dann so bezeichnet, den zu brechen, weil so viel Arbeit etc. Und ich finde, das ist so ein richtig sich schließender Kreis auch einfach.
Naja, ist auf jeden Fall die Definition von Abfuck irgendwie.
Ja, wirklich eine gute Definition von Abfuck. Vielleicht dazu auch voll passend zum Thema so kulturelle Hürden irgendwie bei dem Thema Depression und Therapie. Ich finde das voll spannend, oder nicht spannend, ich finde es super anstrengend. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht nur bei meinem Papa so ist, sondern dass das in vielen, vielleicht muslimisch gläubigen, vielleicht auch anderen religiösen Familien so ist, dass für das Thema Depression, Therapie nicht so ein Bewusstsein ist und da sehr viel Stigma drum herrscht. Also ich kann mich erinnern, als ich das versucht habe, bei meinem Papa anzusprechen, dass ich eine Therapie machen möchte und dass ich denke, dass ich Depressionen habe, da mit einer krassen Abwehr reagiert wurde. Also wirklich, nee, Therapie, Depression, das ist was für wirklich kranke Menschen. Und dann auch so dieses, du hast doch selbst nichts erlebt, also dir ging es doch immer gut, du bist doch nicht geflohen. Das sollten nur Menschen machen, die, und dann auch wirklich so mir Beispiele genannt, welche Menschen zur Therapie gehen dürfen und wer nicht. Und dann aber auch so dieses komplette, den Islam dafür als Ausrede benutzen, dass ich quasi nicht gläubig genug bin und es mir deswegen schlecht geht. Also mir wurde dann gesagt, ich solle mehr an meinen Iman denken, also an meinen Glauben zu Allah. Ich solle mehr den Koran lesen. Jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, ist so wirklich, hast du den Koran gelesen? Ja, was hast du? Und ich bin so, nein, aber ich glaube auch nicht, dass danach so meine Anxiety, meine Depression und alle Probleme, die ich unter anderem auch so mit meinem Papa habe, weg sind. Aber nice try.
Mhm.
Ja, und dass dann so diese fehlende Religiosität quasi so der Grund dafür sein soll, dass es mir nicht schlecht geht. Also auch so dieses, ich habe was Schlechtes gemacht, also ich bin nicht religiös genug oder habe zu wenig darüber nachgedacht. Mein Glaube ist zu schwach und deswegen geht es mir schlecht. Und ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Familien so ist und einfach so dieses Stigma, dass wer darf zu einer Therapie gehen, wer darf nicht zu einer Therapie gehen.
Mhm.
Ja, das hat mich irgendwie voll viel beschäftigt. Mittlerweile kann ich irgendwie, ich glaube, wenn ich zu meinem Papa sage, warum ich Therapie mache, dann sage ich auch eher so körperliche Gründe. Also ich rede dann zum Beispiel über meine Bauchschmerzen. Das kann er voll akzeptieren, dass ich das habe, weil es ist ja was im Körper.
Mhm.
Aber dass sich auch so meine psychischen Erkrankungen komplett auf meinen Körper auswirken. Also dass meine Anxiety dafür sorgt, dass ich zitter oder dass man so Panik bekommt und alles. Also dass das ja auch literally körperliche Auswirkungen hat. Da wird dann irgendwie wieder voll schnell die Barriere gemacht und das ist das. Und ich glaube, ich finde es nochmal voll wichtig zu sagen, falls das hier auch Leute hören, die selbst muslimischen Glaubens sind oder irgendwie von der Familie so ein Stigma bekommen haben, wenn man zur Therapie gehen möchte oder wenn man merkt, einem geht es nicht gut und man hat vielleicht irgendeine psychische Erkrankung, dass es CO damit zu tun hat, dass man irgendwie nicht genug an Allah glaubt. Ja, fand ich nochmal sehr wichtig, weil mich das krass genervt hat einfach.
Ja, mega spannend. Würdest du sagen, dass, wenn du mit deiner Mama drüber geredet hast, dass es anders war?
Ich glaube, da gibt es auch ein Stigma. Also, ich glaube, viele Leute haben Eltern, wo man so sagen würde, ah, es wäre eigentlich echt gut bei dem, was du so erlebt hast und so allem, dass du vielleicht auch mal eine Therapie überlegst, weil ich merke, dir geht es irgendwie nicht gut oder du hast einen hohen Leidensdruck. Und da gibt es auch so eine Abwehr und von wer darf eigentlich zur Therapie gehen. Aber dass ich von meiner Mutter schon mehr so bekommen habe, ich möchte, dass es dir gut geht. Und mein Papa sagt auch, er möchte, dass es mir gut geht, aber da mehr Offenheit dafür ist, dass es dann vielleicht eine Therapie auch sein könnte, die mir gut tun würde.
Ja, aber ich dachte mir vielleicht auch so mal zusätzlich dazu nochmal so eine, auch wieder so eine Männlichkeit.
Ja, ultra, auf jeden Fall.
Von wegen, you're fine.
Ja, total.
Hab dich nicht so.
Oh, so anstrengend.
Also, oh ja.
Doch, voll. Ich glaube auch nicht, dass muslimischer Glaube oder Leute, die den Islam praktizieren, dass das definitiv bedeutet, dass die Person nicht an Depression glaubt oder so, lol. Das meine ich nicht.
Ja, ja,
voll. Sondern nur, dass ich glaube, dass so viel Stigmata darum gibt, was so die eigene Religiosität irgendwie betrifft.
Ja, ich dachte irgendwie auch gerade noch, irgendwie auch so ein bisschen zu dem Thema, wo es darum geht, also zum Beispiel so rassistische Erfahrungen mit den Eltern teilen oder den Eltern sagen, hey, ich habe irgendwas erlebt, so.
Mhm.
Oder dass die Eltern selber irgendwas erzählen, was sie erlebt haben. Das gab es bei mir einmal, dass mein Papa mir irgendwas erzählt hat.
Was er erlebt hat?
Was er erlebt hat. Und er hat für mich quasi nie mir das Gefühl gegeben, dass er jetzt, ich meine, das Verhältnis war jetzt eh nie gut, aber er hat nie das Gefühl gegeben von wegen, hey, ich bin voll offen, ich habe das und das erlebt, teile gerne, was du dazu denkst oder was du erlebt hast. Und habe ich in meiner Schulzeit auch so ein paar Dinge erlebt, so. Aber quasi, dass dann so, dass auch so verdrängt wird eigentlich, so nach dem Motto, das kostet ja Kraft, sich damit auseinanderzusetzen und wir müssen halt gucken, dass wir in der Gesellschaft irgendwie ankommen. Wir müssen, ne, quasi von der ersten Generation der Leute, was ich auch schon ein paar Mal irgendwie gehört habe in anderen Kontexten von BIPOC-Eltern, die oder wo deren Kinder sozusagen eben genau dasselbe erzählt haben, so, ne, dass es halt irgendwie die Kommunikation da ist oder eigentlich totgeschwiegen oder nicht drüber geredet. Oder wenn drüber geredet wurde, wird es klein geredet.
Mhm.
Und ich dachte mir gerade so, vielleicht gibt es sogar da nochmal eine Connection zu dem, was du gerade erzählt hast. So, dass es dazu kommt, dass irgendwie so, das kann ja auch bei den Eltern unterschiedlich ausgeprägt sein, wie sehr so diese Gedanken da sind, dass lass uns lieber nur damit beschäftigen, was wir tagtäglich machen müssen und nicht, was uns im Kopf irgendwie, was uns durch den Kopf geht. So, ne?
Und auch wieder, ne, so wenn du so viel arbeitest, vielleicht ist auch einfach gar keine Zeit, sich dann mal wirklich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Und im Vergleich sieht mein Papa ja, dass es mir quasi vermeintlich besser geht, auch so durch seine Lebensgeschichte. Und ich glaube, dann ist da so ein Gefälle von, ja, als ob so, wie soll es dir denn so schlecht gehen? Zum Punkt Rassismuserfahrungen und Therapie, hattest du das Gefühl, du meintest ja auch vorhin, du hattest schon eine Therapie, zwei Therapien?
Ja, quasi drei eigentlich.
Ob du diese Themen mit deiner Therapeutin besprechen konntest?
Ich würde sagen, ich habe mich relativ spät politisiert und deswegen bin ich auch lange so diesen Verdrängungstrip gefahren, der mir beigebracht wurde, to be honest. Und da war es für mich noch nicht so Thema.
Mhm.
Und genau, also so vor, ich glaube meine letzte Therapie war vor 3 Jahren, ging die zu Ende oder vielleicht 2,5. Und da war das noch nicht so Thema. Erst in den letzten 2 Jahren, wo ich mich mit den Sachen mehr beschäftige und auch natürlich dann mit mir selber mehr beschäftige, was das Thema angeht. Und seitdem habe ich halt noch keine Therapie, ich wollte fast gefunden sagen, aber eher, ich sollte eher gesucht sagen.
Mhm.
So irgendwie, ja, ich fällt es irgendwie schwer, zum Telefon zu greifen und mal anzurufen. Und dann habe ich es ein paar Mal versucht und dann war so, ich rufe innerhalb der Sprechzeiten an. Bitte rufen Sie innerhalb der Sprechzeiten an. Digga, mache ich die ganze Zeit.
Ja.
Und dann, und da habe ich mich schon so, weißt du, da habe ich schon so 1,5 Jahre gebraucht, um überhaupt einmal anzurufen innerhalb der Sprechzeiten und mein Leben drumherum organisiert quasi. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber und dann ist dann niemand zu erreichen, ja.
Ja, wirklich so Zugang zur Therapie zu finden und einen Therapieplatz zu bekommen, ist ein Joke, so. Ich glaube, das erste Mal, dass ich eine Therapie machen wollte, war vielleicht 2019. Bin ich bei einer Person angerufen, Erstsprechstunde. Danach meinte sie auch zu mir, sie würde mit mir arbeiten und ich hätte quasi so fix einen Therapieplatz bekommen können. Aber die Person hat auch im Erstgespräch zu mir gesagt, nachdem sie mich, wir haben so über die Gründe geredet, warum ich zur Therapie möchte und es ging dann auch um Religion teilweise oder um meine Familie. Und dann hat sie mich gefragt, nachdem ich meinte, dass ich Muslima bin, warum trägst du eigentlich dann kein Kopftuch? Und das war so die erste Jackpot. Frage, die dann von ihr kam. Und dann auch so, ja, ich habe auch Freunde im Jemen. Und ich war so, okay. Good aber ich habe einen ganz anderen Background. Was hat das mit mir zu tun? Und das war dann dort eine Erfahrung. Und danach hat es wirklich ewig gebraucht. Ich bin jetzt seit ungefähr 1,5 Monaten in Therapie. Und bisher kam noch kein racist Kommentar. Ich hatte, ich glaube, meine krasseste oder nervigste Erfahrung war mit einer Person, die, nachdem ich ihr geschildert habe, wie es mir geht und so ein bisschen familiären Kontext gegeben hat, mich nach 20 Minuten unterbrochen hatte, meinte, Frau Shehata, das ist gerade ganz schön viel. Ich fühle mich gerade überfordert von dem, was Sie geschildert haben, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Und ich habe mich aber auch gefragt, vielleicht gibt es ja in Leipzig so eine Selbsthilfegruppe für Väter mit arabischem Kontext. Also vielleicht gibt es ja eine Selbsthilfegruppe für arabische Väter. Und ich...
Arabistan ist ja auch ein Land.
Arabistan. Ja. Ich war so geschockt. Ich glaube, ich habe so kurz gebraucht, um zu checken, was gerade so passiert ist. Und dachte mir so...
Krass, ja, wow.
Ja, zu der bin ich da auch nicht hingegangen. Deswegen so Punkt... Therapeuten finden eh voll schwierig. Mhm. Therapeutinnen dann noch zu finden, die irgendwie so eine Sensibilität für diese Themen haben, kulturelle Kontexte verstehen. Mhm. Eine liebe Person meinte auch letztens zu mir, dass das ja auch voll krass ist, dass Therapeutinnen auch oft so einfach sehr weiße Familienkonzepte dann so versuchen, auf dich anzuwenden. Und da einfach auch vielleicht andere Dynamiken sind, die gar nicht mit in Betracht gezogen werden, auch dass die vielleicht voll okay sind, so, sondern dass dann sowas übergestülpt wird und auch so dieses, keine Ahnung, irgendwie muss man, glaube ich, so ein bisschen akzeptieren, was man vielleicht mit TherapeutInnen teilen kann und was nicht, so traurig das irgendwie klingt.
Weil das klingt richtig traurig auf jeden Fall.
Aber ich glaube...
Das ist Reality.
Ja. Also ich habe schon bei so ein paar Themen irgendwie Angst, mit meiner Therapeutin drüber zu sprechen, weil ich Angst habe, dass sie dann, keine Ahnung, in so rassistischen Vorurteilen bestätigt wird.
Kann ich voll verstehen, ja. Ich meine auch unabhängig von Rassismus und den eigenen Erfahrungen und wie die Therapeutin darauf dann eingeht, ist es ja so schon ultra schwierig, die richtige Person zu finden. Und bei mir war das auch so ein Prozess, so als bei der dritten Therapeutin wusste ich halt so, das ist die Person, mit der ich halt über alles reden kann. So, ne? Da war das Thema Rassismus für mich noch nicht so präsent, aber bei der ersten Therapeutin, die ich in Frankfurt hatte, war es irgendwie auch so, ich bin halt einfach, ich habe so ein bisschen drauf geschissen, dass es da so ein System gibt, und man sich irgendwo eintragen muss und irgendwie zugeteilt wird. Ich bin einfach irgendeine Mail geschrieben an eine Person und dann habe ich ein Erstgespräch gehabt. In Frankfurt war es so, so direkt und dachte mir so, ja geil, jetzt habe ich eine. Und wusste auch nicht genau, wonach ich suche wahrscheinlich und ich wusste auch nicht, was ich so erwarte oder was ich brauche. Und genau, und das Ding war, dass ich halt dann genau dann einen Therapieplatz bekommen habe, als ich gekündigt wurde. Mhm. Und dann quasi auch so Motivationsprobleme hatte. Und die Motivationsprobleme hat die Person dann nur auf dieses Jobding geschoben. Quasi, weil ich jetzt nicht arbeite und man muss ja arbeiten. Ach. Dass ich dann halt irgendwie, ja, dann halt struggle damit, ne? Und genau, und dann, keine Ahnung, und dann hat sie auch noch gefragt, kennen Sie? Und, ne, also die Dynamik war halt weird.
Ja.
Und dann war irgendwann auch so, keine Ahnung, ich hatte dann mit ihr eine Einzeltherapie und dann auch noch eine Gruppentherapie später. Und ja, ich habe danach so gemerkt, ey, ist ultra die konservative Person. Mhm. Und irgendwie auch so 60, so ich habe nichts prinzipiell gegen 60-jährige Personen, aber so bei ihr war so genau das, was man eigentlich nicht will, vor allem nicht als Therapeutin. Und in Hamburg im Vergleich dazu war es halt so, ich meine, das war auch eine bisschen andere Therapieform. In Frankfurt war es eher so Tiefenpsychologie, also ich rede viel und die Person sagt eigentlich relativ wenig. Und ich habe aber festgestellt, dass für mich irgendwie, gerade auch irgendwie, bei den Sachen, die ich erlebt habe, dass ich dann irgendwie auch noch so einen Mix eigentlich gern hätte, so Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie.
Ja.
Und es hat in Hamburg dann funktioniert und die Person war irgendwie
ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe sie nicht gefragt, wie alt die Person ist, aber Ende 20, Anfang 30 und super offen und es war ein ganz anderes Level. Also ich denke mir halt auch so, ey, ich brauche nicht zu einer Therapeutin gehen, die mich judged.
Voll, auf jeden Fall. Ich glaube, so, das ist kein gutes Zeichen. Ja.
Also so. Und das zu checken, hat mich halt auch ein bisschen Zeit gekostet. Und das Problem ist ja dann wieder, okay, wenn du halt irgendwie ne, in Leipzig, keine Ahnung, war das dann anderthalb Jahre auf ein Erstgespräch und bist dann froh, dass du ein Erstgespräch kriegst und denkst du so, okay, sie ist jetzt zumindest nicht ultra scheiße. Und dann, ja, nehm ich die Person jetzt.
Voll. Und ich glaube, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Was ich zum Beispiel mit der Person thematisieren würde, wären jetzt nicht unbedingt eigene Rassismuserfahrungen, sondern ja Dinge aus meiner Familie, die eben auch aus nicht-deutschen, deutsch-deutschen Teilen so besteht und da Angst vor rassistischen Vorurteilen der Person. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie eine rassifizierte Person bin, die dann irgendwie nochmal vielleicht über auch so den Schmerz oder so diese Wut darüber reden möchte, wenn ich mir dann irgendwie vorstelle, dass da eine Person sitzt, die dafür kein Verständnis hat und einem im schlimmsten Fall noch das so runterspielt oder einem so, ja, einen da so racial gaslightet.
Ja, voll.
Ich finde das auch richtig krass vor. Ich habe das auch schon von einer Person gehört, dass das voll viel in der Therapie passiert ist.
Also stell dir mal vor, du hast irgendwas richtig krass Ekliges erlebt, so. Und irgendein fucking Rassistin hat irgendeine Scheiße gemacht, so. Und das triggert halt für dich voll viel und dann gehst du halt zur Therapie und dann musst du dir halt irgendwo eine Scheiße anhören. Und ey, das ist in einem Ort, wo du sagst, okay, ist vielleicht safer space, aber du brauchst dann eigentlich Therapie von der Therapie, so.
Voll.
Und dann ja auch wieder, ne, je nachdem auch, wo man wohnt, ich meine in Leipzig, keine Ahnung. Also mein Stand vor einem Jahr war, es gibt eine BIPOC-Therapeutin in ganz Leipzig und die hat wahrscheinlich die Warteliste bis 2080 oder sowas.
Ja.
Und wozu führt das? Ja, das ist auch wieder so ein strukturelles Ding eigentlich, so, ne? Also, dass es so wenige BIPOC-TherapeutInnen gibt.
Ja.
Und die Frage ist halt auch, wie viel in der Ausbildung und Studium spielt es überhaupt irgendeine Rolle? Und soweit ich weiß, spielt es halt eigentlich quasi keine Rolle.
Voll, und wer macht dann die Fortbildungen, die es mittlerweile ja dazu gibt?
Ja.
So, kam.
Genau, eben schon irgendwie eine Fortbildung oder sowas ist so. Und dann so sind dann plötzlich alle Anti-Rad-TrainerInnen oder was.
Ja.
Also, da kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwo in, was weiß ich, im Ruhrpott vielleicht ein bisschen einfacher ist oder in den großen Städten, eine Person zu finden. Und in Leipzig bist du dann so, ja, okay.
Fand auch, was du gerade nochmal meintest mit so struktureller Diskriminierung. Voll einmal, welche TherapeutInnen gibt es? Wie sind sie in ihren Themen und in ihrer Sensibilität aufgestellt? Aber auch so Sprachbarrieren, so wir beide sind jetzt Muttersprache, sprechen wir Deutsch. So, was ist, wenn ich das nicht kann oder nicht als Muttersprache habe oder dann eine Sprachbarriere einfach ist. Und ich aber trotzdem Support brauche, dann wird es nochmal weniger. Und dann versuch mal diesen kompletten Prozess von irgendwie, ich melde mich für eine Therapie an, ich warte ganz lange, ich muss da anrufen, ich muss Mails schreiben, ich muss das mit meiner Krankenkasse vielleicht abklären, auch nochmal so eine gesetzliche Krankenkasse. Den ganzen Scheiß dann zu haben, wenn ich dann nicht Muttersprache Deutsch habe, finde ich.
Mega der Hassel. Und dann vor allem, okay, stell dir vor, du sprichst irgendeine Form von Arabisch. Und dann weißt du aber, okay, ich hätte aber gerne, eine ägyptische Person. Therapeutin in Leipzig, ägyptische Person, weil ich selber aus Ägypten komme oder sowas, ne? Weißt du? Aber dass der ja auch dann, selbst wenn es dieselbe Sprache ist oder eine Sprache, wo man sich verständigen kann, ja noch lange nicht das zu sagen, dann heißt, okay, das ist dann die richtige Person. So, ne? Du brauchst eigentlich eine Stadt wo oder eine Gegend, wo ultra divers aufgestellt bist. So. Und ich meine, keine Ahnung, da kannst du eigentlich nur in die großen Städte gehen. Oder halt Online-Therapie oder irgendwas.
Ja. Und noch irgendwas Positives zur Therapie zu sagen?
Uff.
Wir waren jetzt gerade die ganze Zeit so, wie scheiße, rassistische also, TherapeutInnen. Was auch mega berechtigt ist, dass wir das sagen, so.
Voll.
Aber.
Ja, genau, was ich irgendwie auch noch wichtig fand, nochmal dazu zu sagen, dass es jetzt, dass ich jetzt niemanden judge, und zwar vielleicht früher auch anders, aber wenn eine Person jetzt keine Therapie macht oder dann irgendwann feststellt, hey, ich will das gerade nicht mehr, weil ich glaube auch, je nachdem, wie, was für ein Trauma das ist, was vielleicht bearbeitet wird. und wie lange dieses Trauma ging vielleicht und was damit alles verbunden war, auch einfach, dass es auch nicht die einzige Methode ist, damit klarzukommen. Oder, also, weißt du, so fair enough, so wenn es halt zu krass ist, so, dann ist auch voll okay, dann zu sagen, hey, ich habe es ein bisschen bearbeitet, aber ich will nicht nochmal komplett in die Tiefe gehen und mich nochmal so richtig abfacken. Und das ist ja auch nur gesetzt den Fall, dass die Therapeutin gut ist.
Ja, voll.
Deswegen so, okay, ja, es ist für mich ein Weg, ich weiß nicht, ich möchte nochmal eine Therapie irgendwie machen, aber ich kann es auch voll verstehen, wenn Leute sagen, ey, ich geh nicht nochmal in den kompletten Abgrund rein, so.
Ja.
Das verkrafte ich nicht nochmal, so.
Das check ich. Ich glaube, was dann vielleicht, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung, eine Option ist, sind dann eher nicht so tiefenpsychologische Ansätze, sondern vielleicht mehr, wenn es aktuellen Leidensdruck gibt im Hier und Jetzt quasi so, der daraus resultiert ist, was kann ich zum Beispiel verhaltenstherapeutisch irgendwie noch schauen, dass ich mit so ein paar Sachen jetzt umgehen kann, ohne das nochmal so komplett alles rauszuholen und komplett da nochmal reinzugehen und das auch alles, vieles einfach nochmal wieder so erleben zu müssen.
Mhm.
Ich glaube, um noch vielleicht was Positives zur Therapie zu sagen, ich merke gerade, dass auch wenn ich noch ziemlich misstrauisch so bin meiner Therapeutin gegenüber und auch so dem ganzen Konzept noch von Therapie, ich kann mir gerade noch nicht ganz vorstellen, dass ich quasi einfach jetzt, ich bin jetzt in so einer Langzeittherapie, dass ich einfach so viel darüber rede und dann geht es mir quasi besser. Und ich weiß auch, dass das nicht stimmt. Also ich muss ja auch viel Arbeit in diesen Sitzungen dazwischen oder in der Zeit zwischen den Sitzungen machen. Aber so jetzt auch schon zu merken, dass ich Muster in meinem Verhalten merke, dass ich Bezüge herstellen kann von was war irgendwie oder wie ging es mir in der Zeit, als ich 12 war und wie geht es mir jetzt mit 23 und einfach so da viele Bezüge und so viel über mich gerade nochmal zu lernen, ist teilweise auch einfach super schmerzhaft, aber auch, ich glaube, das kann mir sehr gut tun und ich glaube, das könnte vielen Leuten irgendwie gut tun und nochmal so eine Ermutigung, wenn ihr die Zeit habt, euch damit zu beschäftigen, wie ihr einen Therapieplatz bekommt.
Voll. Kann auf jeden Fall mega relaten zu dem, was du gerade gesagt hast. Also auch dieser Schmerz so. Also ich habe mich irgendwie jetzt Gefühl, wenn die Therapie gut war, war die nächste, die halbe Stunde nach der Therapie die Hölle.
Mhm.
Also wirklich so ganz Körper, so übelst Magen irgendwie, also nicht Krämpfe, aber so ganz so flauer Magen und so, oh, mit fertig, sowas ist irgendwie. Genau, dass ich, also das Ding, was ich in Hamburg hatte, war echt auch voll gut. Und so viele verschiedene Sachen, wo ich es gar nicht erwartet hätte, dass es in so eine Richtung geht. Weil ich hatte, ich glaube, recht am Anfang von der Therapie in Hamburg hat die Person gesagt, wie geht's mir? Hat gesagt, gut. Hat die gesagt, yes, that's no emotion. So.
Mm-hmm.
Und ich halt gemerkt habe, dass mein Vokabular, was Gefühle angeht, ridiculously small ist. Ich meine, gut, in einer, da könnte man wieder Richtung Kapitalismus gehen und sagen, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist die Zeit zum Nachdenken nicht eingeplant, muss funktionieren, so. Okay, aber ich finde, was da bei mir bestimmt dazu kommt, ist noch so eine männliche Sozialisierung. Es soll nicht über Gefühle geredet werden, deswegen kennt man das Vokabular nicht. Und also meine Therapeutin hat mir dann halt eine Liste mit Wörtern gegeben.
Oh, wow.
Und ich fand es mega hilfreich, weil ich mir dachte, manche musste ich nochmal nachschlagen, weil ich gar nicht sagen konnte, was genau das jetzt eigentlich bedeutet.
Ja.
Und ich mir so dachte, krass eigentlich. Also das kann halt auch quasi ein Zugang zu Gefühlen sein, die Wörter zu finden dafür. So. Und auf jeden Fall noch mal eine Ermutigung an alle Dudes da draußen, ey. Kommt an die Listen ran mit Wörtern, um zu beschreiben, wie es euch geht. So. Weil es ist wichtig.
Vielleicht noch eine Empfehlung, falls ihr euch weiterhin mit ein paar Themen beschäftigen möchtet. Was ich ja von meinte, eine Podcast-Empfehlung. Ich finde den Podcast gut, aber ist ein Podcast, den ich auf jeden Fall mit sehr viel Aufmerksamkeit und oft auch ein paar Mal hören muss, einfach weil das für mein Verständnis nicht so mega easy ist. Der heißt Darf sie das? Und die Folge 70 und 71 beschäftigt sich mit Gesundheit im Kapitalismus und unsere Gesundheit als Ware für den Kapitalismus. Die fand ich richtig gut. Und auf Instagram gibt es zwei Seiten, einmal @migrantischepsyche und @browngirltherapy. Und da habe ich auch schon voll viel gelernt über Muster, die auftreten können oder strukturelle Gründe für Erkrankungen etc.
Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Passt auf eure Gesundheit auf. Ja, danke euch fürs Zuhören. Bis bald.
No, 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 Kevin. Mina du, später. Mina du, später.